auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. Und da sagen wir schon, Halleluja, wow, was für eine Gnade. In dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unbeklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wow, was für eine Zukunft. Was kommt auf uns zu eines Tages? Und so weit sind wir alle ermutigt und gestärkt und freuen uns. Aber dann kommt Vers 23. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich Paulus geworden bin. Und auf einmal, oh, wenn ich nämlich im Glauben gegründet und fest bleibe, das heißt, ist es möglich, dass ich nicht im Glauben gegründet und fest bleibe, dass ich alles verliere, dass auf einmal es doch nicht ist, dass Jesus mich Versöhnung schenkt? Und dass ich in ihm tatsächlich Hoffnung habe? Oh nein, was tun wir jetzt? Es gibt tatsächlich Glaubensrichtungen heute und Menschen, die behaupten, dass wir Menschen die Fähigkeit haben, dass wir uns entscheiden, uns zu retten. Und dann können wir auch sagen, nein, doch, will ich nicht. Ich lehne das jetzt ab und lass das alles los. Und sozusagen, was sie behaupten, ist, du kannst dein Heil abgeben oder das verleugnen. Oder andere würden sagen, du kannst es verlieren. Ist das, was hier Paulus uns mitteilen will? Dass du und ich ständig in einem innerlicher Spannung stehen und sagen, okay, ist mein Glaube jetzt stark genug oder bin ich jetzt zu schwach im Glauben? Was mache ich jetzt? Werde ich jetzt das schaffen oder schaffe ich es nicht? Und gleich da merken wir, da geht was mächtig schief. Da geht etwas mächtig schief. Und das, was wir heute betrachten möchten aus dieser Stelle, ist eine einfache und wichtige Wahrheit. Es ist nicht kompliziert. Es ist aber extrem wichtig. Rettender Glaube bleibt fest in was? In unserer Überzeugung? In unserer Stärke? Nein, es bleibt fest in Jesus. Jesus ist der Schlüssel. Jesus ist sehr wichtig. Wir haben sogar von Jesus ein Gleichnis, das dieses Thema anspricht. Und ich würde euch bitten, eben, dass ihr Matthäus Kapitel 12 aufschlägt. Markus Kapitel 12 aufschlägt, weil wir hier ein Gleichnis haben. Dieses Gleichnis erklärt uns etwas, und zwar, dass es ist möglich, eine Art Glaube zu haben, aber dieser Glaube ist nicht rettender Glaube. Es ist nur theoretischer Glaube. Oder sage ich jetzt mal, das klingt gut, nehme ich mal an. Das ist keine Bekehrung. Das ist keine Bereitschaft, Jesus als Herr im Leben anzunehmen. Lesen wir mal diese Stelle, Markus 12, 1 bis 11. Jesus Christus gibt uns dieses Gleichnis. Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Wachturm. Moment. Das ist von letzter Woche. Entschuldigung, 13 brauchen wir. Matthäus 13 ist, was wir brauchen. Entschuldigung, Matthäus 13. Und wir lesen Verse 33. Ja, Moment. 18 brauchen wir, jetzt haben wir es richtig. Das ist mein Fehler, bitte Entschuldigung. Da habe ich jede Woche nehme ich die PowerPoint von der Woche davor und aktualisiere das. Jetzt habe ich den Titel aktualisiert, aber nicht die Bibelstelle. Matthäus 13, So hört nun an das Gleichnis vom Seemann. Hier wird dieses Gleichnis eigentlich gedeutet, erklärt. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Okay, wenn du das Gleichnis liest, das davor eben gegeben wurde, das ist ab Vers 3, es steht da Vers 4, als er säte, fiel etliches an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. So, da kamen die Vögel. Die Same wurde gestreut, die Vögel kommen, Same weg. Okay, das ist schlecht. So, das ist erste Art Boden. Und dann sagt er in Vers 20, auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. So hier ist dann eben, wo es auf felsigen Boden gesät wurde. Und im Gleichnis selbst, Vers 5 sagte, anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. So, hier hat der Herr Jesus das erklärt. Das sind Menschen, die kurz glauben, es geht auf, aber dann steht da, dass sie wetterwendig ist. Und Bedrängnis kommt vor, und sie nehmen Anstoß. Vers 22, und unter die Dornen, dann kommt noch die Dornen. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums erstickt das Wort und es wird unfruchtbar. Im Gleichnis selbst sagt er eben, anders aber fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen und erstickten es. So, hier sind drei verschiedene Begegnungen mit der Same. Erde, Boden bekommt diese Same. Einerseits wird nicht mal, wächst gar nicht. Es wird sofort weg. Sofort weg. Es wird nicht mal von der Erde aufgenommen. Die Vögel kommen. Das ist so viel in dieser Welt, dass Menschen glauben etwas, das falsch ist, und dann geben sie das Wort Gottes überhaupt keine Aufmerksamkeit. Aber manche hören schon, aber der Boden ist so voller Steine, dass es keine tiefe Wurzeln schlagen kann. Und das ist dann natürlich auch vorübergehend. Am Anfang sagen sie, ja, passt. Aber dann, wenn sie merken, oh, das kostet mir etwas, die Steine dürfen nicht so bleiben. Das heißt, Jesus will und soll Herr meines Lebens sein. Dann sagen, na doch, ich will doch für mich leben. Ich will im Mittelpunkt stehen, nicht Jesus. Und dann hier, wo es dann sagt, okay, ich muss jetzt wirklich für den Herrn, die Dornen, das sind so richtig Schwierigkeiten, Anfechtungen, Verfolgungen, und sie nehmen auch hier Anstoß. Und das Wort wird unfruchtbar. Das Wort ist nicht das Problem. Im Wort ist alles da. Nur wie wird es angenommen? Und dann schließt er eigentlich dieses Gleichnis ab, indem er sagt, wie es ist mit, und jetzt möchte ich das mit unserer Stelle verbinden, wie schaut rettender Glaube aus? Diese andere waren zumindest die zweite und dritte, das ist eine Art von Glaube. Da geht's auf, ja, ich bin dabei, aber dann doch nicht. Und manche würden sagen, siehst du, sie haben ihr Heil verloren. Die Antwort darauf ist nein, sie haben niemals das Heil gehabt. Sie waren nie gläubig. Sie waren nur oberflächlich, äußerlich angepasst, bis es was gekostet hat. Und dann auf einmal, nein, den Herrn Jesus, daran glaube ich doch nicht. Ich gehe meinen Weg. Wer aber im Jesus rettender Glaube hat, es steht hier, Vers 23, und das gute Erdreich, auf das gute Erdreich gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht, der bringt dann auch Frucht. Und der eine trägt hundertfältig, der eine andere 60-fältig, ein dritter 30-fältig. Hier gibt es sogar diese Unterschiede. Da, wo es tatsächlich rettender Glaube ist, da wird das Leben verändert. Und das dann eben auch für immer. Es bringt Frucht hervor. Diese Same hat jetzt im Boden hat funktioniert, es wächst und es multipliziert sich sogar. Es verändert sich. Und das, du kannst nie wieder diese Same und den Boden zurückkriegen, das ist so, wie es ursprünglich war, wird irgendwie. Es ist eine wesentliche Veränderung, das dann auf Dauer so bleibt. Und das ist rettender Glaube. Auch Jesus sagt, und du sagst, okay, wie soll ich in meinem Leben unterscheiden? Na, es ist ganz einfach. Es ist nicht schwierig. Überlegst dir, woran glaubst du? Glaubst du an eine Ideologie, eine Theologie, eine Glaubensrichtung? So die christliche Glaubensrichtung, die ist mir sympathischer als die buddhistische. Deswegen habe ich die christliche gewählt. Okay. So woran glaubst du? Ja, ich mag diesen Nächstenliebe-Grundsatz. Oh, das freut mich. Das ist richtig, wirklich wichtig. Aber wirst du dadurch gerettet? Rettet dich Nächstenliebe? Woran glauben wir? Wir haben in Kolosserbrief, jetzt bitte zurück zu Kolosserbrief, wir haben jetzt gerade 3, 4, 5 Wochen uns mit Jesus Christus auseinandergesetzt. Wer ist Jesus Christus? Wir haben gerade gelernt aus Kolosserbrief, dass Jesus Christus, er ist das Ebenbild, Vers 15, des unsichtbaren Gottes. Du kannst Gott den Vater nicht sehen, aber Jesus, du hast das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Siehst du Jesus, du weißt, wie der Vater ist. Er ist der Erstgeborene über alle Schöpfung. Er hat die Autorität über das gesamte Universum. Das ist Jesus. Nicht nur das. In ihm und für ihn wurde alles geschaffen. Durch ihn auch. Er ist der Schöpfer und er ist auch, Vers 17, er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Das heißt, er ist sogar die Grundlage unserer Existenz. Gäbe es Jesus nicht, hätte es keine Möglichkeit gegeben, dass wir existieren und leben. Weil ohne Christus müsste Gott die ganze Welt sofort richten, sofort zerstören. Aber Jesus ist die Grundlage, ist der Grund, warum Gott mit uns gnädig und barmherzig und geduldig sein kann. Weil Jesus für die Welt gestorben ist. Und er gibt uns die Möglichkeit, Versöhnung zu haben. Das ist, wer Jesus Christus ist. Er ist unsere Hoffnung. Und dann haben wir gelesen, letztes Mal, dass es Gott gefällt. Denn es gefiel Gott, ihm in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen. Gott mag es, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Dass durch Jesus du und ich Versöhnung haben können. Der Vater will das, Johannes 3,16. Er hat seinen Sohn in diese Welt geschickt. So woran glaubst du? Woran glaube ich? Wo finden wir Sicherheit? In der Theologie? Natürlich müssten wir wissen, was die Wahrheit ist. Das ist das Wort Gottes. Aber kein theologisches System wird dich oder mich eines Tages retten. Wir glauben an eine Person. Wir vertrauen den auferstandenen Herrn Jesus Christus, der lebt. Und hier, das ist der Unterschied. Du musst aufhören, auf dich zu schauen. Habe ich genug Glauben? Bin ich stark genug? Habe ich alles richtig verstanden? Ich sage dir jetzt ganz gleich, ich habe nicht alles richtig verstanden. Weil dann müsste ich vollkommen und perfekt sein und das weise Mensch schlichthin sein in allen Bereichen. Und die mich kennen, sagen, naja, Papa ist nett, aber so perfekt ist er nicht. Okay? Wenn es auf meine Leistung abhängig ist, dass ich alles richtig verstehe, alles richtig beurteile, damit Gott mich annimmt, bin ich hoffnungslos verloren. Worauf ist meine und deine Errettung aufgebaut und sicher? In Jesus Christus. Und wir haben heute in dieser Stelle eine Ermahnung. Der Grund, warum er gleich jetzt sagt, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, ist, weil später in Kolosserbrief erklärt er, was die Irrlehrer in der Gemeinde versuchen zu tun. Sie wollen diese Menschen hin zu Werke führen. Du musst das tun, du musst das machen, das darfst du nicht machen, dann bist du gut. Und Paulus argumentiert, nein, weil sobald es Jesus plus irgendetwas gibt, ist Jesus dann nichts mehr. Und dann rettest du dich selbst. Und das ist dann ein Beispiel dafür, dass du Jesus nicht kennengelernt hast. Dass du ihn nicht wirklich begriffen hast. Wenn du glaubst, dass du, den Erstgeborenen aller Schöpfung, wahrer Gott, der, der alles erhält, dass du ihm irgendwie unterstützen könntest, es geht nicht. Dann kennst du ihn nicht wirklich. So lerne, wer er ist. Lerne ihn kennen, persönlich, und vertraue auf ihn. Ich habe als Sündenfaktor Folgendes gesagt. Der Glaube kann eine unpersönliche Ideologie sein, statt eine persönliche Bindung an Jesus. So pass auf. Pass auf. Pass auf, dass du nicht eine nette Lehre davon überzeugt bist. Ich meine, was ist schöner als die Lehren der Schrift, dass man einander lieben darf und dass man eben auch den Herrn vertrauen kann. Oh, das ist eigentlich eine herrliche Lehre. Aber wir vertrauen keine Lehre, keine Ideologie, keine Theologie. Wir vertrauen Jesus Christus. Und natürlich, die Lehre identifiziert, wer er ist. Aber es ist echt wichtig, dass wir unterscheiden, dass wir verstehen den Unterschied zwischen: Da ich so viel Theologie kenne, bin ich errettet. Und Jesus ist meine Errettung. Weißt du, es gibt Theologen, die die Bibel von vorne bis hinten sehr, sehr gut kennen. Wahrscheinlich besser als wir. Sie unterrichten an der Universität hier in Wien. Sie glauben kein einziges Wort, was in diesem Buch steht. Sie glauben nicht an Jesus, aber Theologie können sie. Wahnsinn. Unglaublich viel. Und manchmal kommen sie auch mit Argumente und du sagst, das habe ich noch nie gehört. Das ist ja, wo kommt sowas her? Und du tust dir schwer, mal überhaupt eine Antwort zu finden dafür. Was tust du dann? Schmeißen wir dann alles weg? Okay, ein Argument, wo ich keine Antwort dafür habe. Jetzt muss ich alles wegschmeißen. Machst du das, wenn du jemanden kennst? Würde jemand mir sagen, dass mein Vater mit irgendeiner Frau ein Verhältnis gehabt hätte und uneheliche Kinder gehabt hätte und dann mich versucht, meinen Vater irgendwie nicht mehr so zu lieben oder dass ich ihm anzweifle und so weiter. Weißt du, was ich diese Person sagen würde? Für diese Person sagen, kannst behaupten, was du willst, du kennst meinen Vater nicht. Du kennst meinen Vater nicht. Das, was du sagst, ist unmöglich. Nicht, dass er nicht dazu fähig wäre. Dazu ist es, Mensch ist zu allem fähig. Aber du kennst meinen Vater nicht. Das würde mein Vater nicht tun. Also wie kannst du das behaupten? Weil ich meinen Vater kenne. Seht ihr den Unterschied da? Hier kommt irgendein Argument und sagt, okay, ich habe keine Antwort darauf. Wie soll ich Jesus anzweifeln? Nein, Moment, was weißt du aber schon über Jesus? Warum ist er vertrauenswürdig? Wir glauben nicht an eine Ideologie. Wir glauben nicht an eine Lehre, die alle Fragen beantworten kann, die eine ungläubige Welt stellen kann, die uns zum Zweifeln irgendwie bringen könnte. Ich glaube sehr wohl, dass die Bibel die Antworten auf alle Fragen hat, aber manchmal ist auch die Antwort Vertraue. Vertraue einfach. Und dann lernst du später genau, wie man das besser antworten kann. Unser Fazit heute: Rettender Glaube ist täglich aktiv und bringt die Frucht der Standhaftigkeit im Glaubensleben hervor. Wenn du Jesus persönlich kennst, dann bist du nicht von einer Theologie überzeugt, du bist von einer Person überzeugt. Und jeden Tag, du kannst den Tag nicht angehen, ohne an Jesus zu denken. Ohne mit Jesus den Tag anzugehen. Jetzt bist du nicht perfekt natürlich und du merkst, wie dein Fleisch dich wegzieht, aber es geht dir nicht gut dabei. Wenn du jetzt einen Tag oder einige Tage Jesus vernachlässigt hast, auf einmal merkst du, Wahnsinn, ich bin auf einmal extrem schwach. Was ist hier los? Mir geht's nicht gut. Was ist hier los? Naja, du hast die Quelle des Lebens jetzt vernachlässigt. Und genau deswegen geht es dir schlecht, weil der ungläubige Nachbar, der lebt jeden Tag ohne Jesus und er fühlt sich wunderbar ohne Jesus, auf einen gewissen Grad. Aber denkt nicht, oh, jetzt habe ich Jesus vernachlässigt. Warum ist das? Weil es keine Bindung da gibt. Weil er nicht abhängig ist und weil er getrennt ist, weil er feindlich gesinnt ist gegenüber Jesus. Aber du und ich, wenn du Jesus kennst und jeder, der ihn annimmt im Glauben, ist nicht mehr feindlich gesinnt gegenüber Jesus, sondern ist ein Kind Gottes. Wir sind befreundet und wir wollen Gemeinschaft haben. Er geht uns ab. Das ist ganz normal. Das zeigt Leben. Das ist Frucht im Herzen eines Menschen. So schauen wir uns diese Stelle kurz an, weil wir wollen die Aussagen in Verse 2, 21 und 22 mit Verse 23 auch verbinden und sehen, was Paulus uns hier ermahnen möchte, was er uns sagen will. Als erstes, Jesus hat Versöhnung ermöglicht. Das wissen wir eh schon. Das haben wir schon mehrmals gesehen, in dem, was er gebetet hat, in das, was wir auch letzte Woche gesehen haben. Es gefällt Gott, dass wir Versöhnung haben. Jesus hat das getan. Aber hier kommt was Neues dazu. Und auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. Jetzt wird beschrieben, was unser Zustand war, bevor wir Jesus im Glauben angenommen haben. Einst entfremdet. Das Wort entfremdet bedeutet wörtlich abgeschnitten, getrennt. Bevor Christus uns versöhnt hat durch sein Opfertod am Kreuz, durch seine Gnade, so waren wir völlig getrennt von der Güte und rettender Gnade Gottes. Epheser 4, Vers 18 sagt es so, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Und da muss ich eine Frage stellen. In deinem Leben, wann bist du zu dieser Erkenntnis gekommen, dass du persönlich Feind Gottes bist? Oder warst? Hast du Sündenerkenntnis erlebt? Hast du verstanden, okay, ja, ich bin kein Mörder, ich bin kein Dieb, ich bin grundsätzlich ein guter Mensch in dieser Welt, ich zahle sogar meine Steuern und arbeite nicht mal schwarz, aber vor Gott bin ich verdammt, wegen meiner Sünden. Ich bin von ihm entfremdet. Man könnte vielleicht dieses Bild da verwenden, oder? Ja? Trifft zu, oder? Ja, Gott, ich bin da, aber hinterm Rücken habe ich so ein Messer. Ein Dolch, ein Küchenmesser, schaut so aus, Kuchenmesser auch vielleicht. Aber, und ja, Gott, danke, aber dann, sobald ich will, was ich will, ich werde meinen Weg gehen. Wir sind entfremdet. Gott zeigt uns seine Gnade. Jeden Tag, die Sonne geht auf, es regnet. Wir erleben seine Gnade. Und wir warten nur, bis wir unseren eigenen Weg gehen können. Das ist Egoismus, Stolz, das ist Ablehnung, das ist Feindschaft. Das nächste ist einst feindlich gesinnt in den bösen Werken. Habt ihr gemerkt, was die zwei Aspekte, die hier sind, bevor man zum Glauben kommt, bevor man vor Jesus kapituliert und im Glauben ihn annimmt, was ist man? Feindlich gesinnt? Das ist, wie ich denke. Ich bin nicht freundlich gesinnt gegenüber Gott. Ich gehe meinen Weg und das ist Hochverrat, Feindschaft. Ich will, was ich will und dann böse Werke. Dann tue ich auch Dinge, die aus dieser feindlichen Gesinnung entstehen. Tue ich Dinge, die vor Gott keinen Wert haben. Das sind egoistische Dinge. Und manchmal hört man die Idee, ja, aber es gibt auch ungläubige Leute, die richtig gute Dinge tun. Da streite ich jetzt nicht ab. Die sind gute Dinge in Bezug auf andere in Bezug auf die Mitmenschen. Aber hier ist die wichtigere Frage. Tun sie das zur Ehre Gottes? Die Antwort darauf ist, nein, sie glauben nicht mal an Gott. Zur Ehre Gottes tun sie gar nichts. Ist das nicht das Höchste? die höchste Sünde, die es gibt? Wem zur Ehre tun sie diese Dinge? Vielleicht zur Gesellschaft zur Ehre. Ich möchte die Gesellschaft ehren. Vielleicht sich selbst zur Ehre. Schau, wie gut ich bin, wie großzügig ich bin. Vielleicht nicht. Aber wenn es nicht Gott zur Ehre ist, dann ist es ein Hochverrat, eine Sünde. Gott ist gar nicht im Bild. Und wir bedanken ihm für alles, was wir haben. Feindlich gesinnt in den bösen Werken. Und überlegst dir auch, bevor du zum Glauben gekommen bist, wie oft hast du daran gedacht, bringe ich Jesus die Ehre in dem, was ich tue? Wie oft hast du daran gedacht, ist mein Leben ein Leben, das Dankbarkeit zu Gott und zu Jesus ausdrückt? Wie oft hast du daran gedacht, Mann, jeden Tag stehe ich auf und schaue diese wunderbare Schöpfung an und der Schöpfer ist mein Retter und gibt mir so viel, dass ich genießen kann und ich bin so dankbar dafür. Wir denken nicht daran, sei denn, dass wir Jesus kennen. Und dann denken wir daran und denken, wow, was für eine Gnade. Und vor allem, bevor du zum Glauben gekommen hast, wie viel hast du den Tod Jesu am Kreuz geschätzt? In Österreich, überall siehst du dieses Kruzifix, also du siehst eigentlich das Kreuz mit Jesus drauf. In vielen Klassenzimmern ist es immer noch drin, nicht in allen, aber. Und viele Kirchen haben Kreuze oben drauf. Es gibt bei uns in Aspern sogar ein, ich denke, das ist so eine Art Denkmal oder irgendwas, da ist ein Kreuz drauf, Jesus hängt drauf und da unten steht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Weißt du, wie viele Leute an diese Wahrheit jeden Tag, fahren sie an diese Sache vorbei? Vielleicht sehen sie es gar nicht, aber vielleicht haben sie es doch gesehen und sagen, ja, okay, da, kirchlich. Das ist natürlich ein Grund, warum es wichtig ist, dass wir auf Jesus die ganze Sache beziehen, nicht auf irgendeine Kirche oder Religion. Vor deiner Bekehrung, wie oft hast du sowas gesagt, gesehen und gedacht, wow, dass Gott seinen Sohn für mich am Kreuz aufgeopfert hat. Was für eine Gnade. Macht das jemand, der ungläubig ist? Es ist aber doch passiert. Wer gibt Gott die Ehre dafür? Nur indem man im Glauben ihn annimmt und dann fängt es an. So der Punkt ist, wir waren feindlich gesinnt gegenüber Gott. Wir haben Gott gar keine Ehre gegeben. Es gab, wie das Brückentraktat uns zeigt, eine riesige Spaltung zwischen uns und Gott. Eine Lücke. Wir können nicht hin zu Gott. Hier sollte eigentlich der Plan Gottes sein, dass ich zu Gott bin. Und wie komme ich da? Da unten ist ewiger Tod. Die Strafe der Sünde ist der Tod. Und mein Problem, ich bin verfeindet. Ich bin nicht gut, wie Jesus ist. Vielleicht besser als der Nachbar, aber er ist nicht der Standard. Jesus ist der Standard. Er ist der Weg. So was tue ich? Dann versucht man, gute Werke reichen aber auch nicht. Dann merke ich, ich kann nicht gut genug sein. Ich kann nicht vollkommen sein. Religion. Okay, jetzt werde ich einfach sehr religiös sein. Also ich gehe jeden Tag in die Kirche, das muss schon passen. Was passen? Du bist immer noch Sünder. Du machst das, um deinen eigenen Vorteile zu schaffen. Oder Philosophie. Ja, Religion ist nichts, aber wir Menschen, wir wissen jetzt, wie es wirklich geht. Wir haben alles verstanden. Moralität, ich bin besser als der Nachbar. Oder Geld. Naja, ich lebe für Geld einfach. Aber auf einmal bist du tot und dein Geld bleibt hier. Nimm's nicht mit. Gott ist nicht käuflich. Braucht dein Geld gar nicht. Wenn man oben im Himmel die Straßen mit Gold eben baut, glaubst du, wenn jemand dir jetzt sagt, du, ich habe 5 Tonnen Asphalt, möchte ich gerne schenken, du würdest sagen, danke, aber nein, brauche ich nicht. Und du sagst, ich habe so viel Geld, ich habe so viel Gold, und Gott sagt, danke, brauche ich nicht. Ich will dein Herz. Das hat Wert. So was tun wir? Alle diese Dinge bringen gar nichts. Und wie die Stelle uns sagt und wie wir schon gelesen haben, Jesus ist die Lösung und sein Kreuz ist die Brücke. Durch Jesus haben wir die Möglichkeit, ewiges Leben zu haben. Das ist Gottes Plan. Du bekommst das, indem du das einfach im Glauben annimmst. Was für eine Gnade. Was für eine absolute, schöne Realität. Genau das ist, was wir brauchen. Wir wissen, dass es so sein wird, weil Jesus das versprochen hat. Jesus ist gekommen, er ist gestorben, er ist auferstanden. Das ist eine historische Tatsache. Und wenn du sagst, nein, das ist nicht, lies die Bibel, schau nach, wie viele unabhängige Quellen die gleiche Aussage tätigen. Und lass dich nicht von dieser ungläubigen Welt beeinflussen, dass du die wahre Botschaft des Evangeliums nicht glaubst. Die Bibel sagt es klar und deutlich. Jesus will, dass wir das verstehen. So als erstes, er hat Versöhnung ermöglicht. Und du und ich, wenn wir niemals Sündenerkenntnis bekommen haben, wenn wir meinen einfach, oh, das ist eine nette Richtung und ich möchte mich ab und zu mit Gott auseinandersetzen und das finde ich einfach spannend, dann haben wir die ernsthafte Situation, worin wir uns befinden, gar nicht verstanden. Und diese Art Glaube ist kein rettender Glaube. Das ist so ähnlich wie, ich möchte diesen Verein mal eine kurze Zeit beitreten, und weil die sind irgendwie nette Leute. Aber wenn du sagst, okay, ich bin verloren, es dreht sich gar nicht um die Gemeinde oder um diese Menschen, es dreht sich um meinen verlorenen Zustand und es gibt nur einen Weg und der heißt Jesus Christus und den muss ich haben. Ich muss in ihm sein. Wie kann ich das sein? Dann lesen wir hier, weißt du, glaube einfach. Nimm das Geschenk an. Kapituliere vor ihm. Erkenne, du bist verloren und nimm die Errettung in Christus an. Und du wirst das dann auch haben. So, das bringt uns dann zum nächsten Punkt. Rettender Glaube ist bleibender Glaube, weil es damit anfängt, dass du verstanden hast, nur Jesus ist die Lösung. Nicht mein Werken, nicht mein Verstand, nicht meine theologische Ausbildung, sondern es gibt eine Person, den ich vertraue. Er heißt Jesus. Was hat er noch für uns getan? Du wirst dann auch merken, dass Jesus Veränderung versprochen hat. Und du merkst dann auch hier, dass du fest im Glauben bleiben kannst, weil du siehst, was er sagt, auf dich zukommt. Vers 22, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wer stellt dich unverklagbar vor seinem Angesicht? Du selbst? Stehen wir eines Tages vor Gott und sagen, bin daher, schau mich an, hast du mein Leben gesehen? Wird es so sein? Oh nein, gar nicht. Weißt du, wenn wir eines Tages vor den Vater stehen, Jesus sitzt zu seinen Rechten, jetzt bildlich betrachtet, weißt du, was wir tun werden? Wir werden auf Jesus schauen. Und wir werden sagen, danke Jesus. Und weißt du, was Jesus sagen wird? Das ist mein Kind, Vater. Du hast mich in der Welt geschickt, damit ich diesen elenden Stern da, weißt du, was für ein, nein, das weißt du, Vater. Ja, der hat Probleme, aber weißt du was, er hat voll und ganz auf mich vertraut. Er nimmt meine Gnade an. Ich habe ihn versprochen. Ich stehe zu meinem Wort. Wir schauen auf Jesus. Und wer ist unser Fürsprecher vor dem Vater? Bitte nicht Maria. Also Maria hat damit nichts zu tun. Sie ist nicht mal da. Also Jesus ist unser Fürsprecher und er hat alles vollbracht am Kreuz. Und er verändert uns. Und er sagt, weißt du, er Stern ist in mir deswegen, weil ich untadelig bin, weil ich vollkommen bin und er in mir ist. Schau meine Gerechtigkeit an, Vater, weil er ist in mir. Er ist unsere Hoffnung, nicht unsere Leistung, nicht unsere Vollkommenheit. Es gibt keine Vollkommenheit in uns, nur in ihm. Er tut, was er versprochen hat. Das ist die Realität. Wir müssen in ihm gegründet bleiben und fest glauben, wer er ist. Einfach ihm begegnen. Setz dich mit ihm auseinander und du wirst nicht mehr Zweifeln haben. Überleg dir, was Paulus uns in 2. Korinther 5, Vers 17 sagt. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Hast du mal diese Stelle gelesen und du schaust dein eigenes Leben an als Christ und du sagst, okay, ich verstehe das, aber alles ist neu geworden? Mann, ich kämpfe immer noch mit meinen Schwierigkeiten, mit meinen Sünden. Was ist neu geworden? Aber überlegst dir so, bevor du zum Glauben gekommen bist, hat es dich überhaupt gestört in gewissen Bereichen, dass du mit Sünden gekämpft hast? Gar nicht. Woher kommt das? Auf einmal hast du ein ganz neues Ziel, ganz neue Ausrichtung. Du willst zur Ehre Gottes leben und auf einmal merkst du das in deinem Leben. Und zunehmend, Schritt für Schritt, Tag für Tag, verändert er nicht nur deine Position, weil sobald du im Glauben bist, bist du in Christus heilig. Und er wird dich tadellos, das heißt ohne irgendeinen Anstoß, ohne irgendeinen anklagbaren Sache in deinem Leben. Du bist von ihm angenommen. Und dann deine Lebensweise, wie du lebst, wie das dann in deinem Leben vervollständigt wird und ausgelebt wird, verändert sich Schritt für Schritt, bis wir eines Tages bei ihm sind und erlöst sind von unserem sündigen Leid und Leib, meine ich. Er stellt uns vor seinem Angesicht vollkommen, weil er das in uns getan hat. Jesus sagte in Johannes 14, Vers 1, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht so, hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wie kommen wir dort an? Wie ist es, dass der Herr uns tatsächlich rettet? Es ist seine Verheißung. Wir vertrauen sein Werk am Kreuz. Wir vertrauen seine Autorität. Wir vertrauen seine Verheißung. Wir vertrauen Jesus. Das sollte für uns nicht so schwierig sein, weil wenn du überhaupt mal unterwegs warst, längere Strecken und in einem Flugzeug eingestiegen bist, dann weißt du ganz genau, wie das funktioniert. Jemanden zu vertrauen mit deinem Leben, oder? Aua. Das ist unsere österreichische, fast österreichische Fluglinie. Also Deutschland, österreichische Fluglinie. Wir als Familie fliegen sehr oft nach Amerika. Sehr oft, was ist das? Nicht so oft. Ab und zu. Hast du mal überlegt, wenn man in einem Flugzeug hineinsteigt? Also wenn ich das tue, ich bin kein Pilot. Sollten die Piloten sterben, kann ich nicht helfen. Ich meine, ich könnte das Flugzeug sicherlich auf den Boden bringen. Aber die Frage ist natürlich, wie es ausschaut. Das wäre schlimm, oder? Aber ich bin kein Pilot. Was tue ich? Ich vertraue die Piloten. Ich gehe davon aus, es gibt zwei, die vorne sitzen. Einer ist hauptverantwortlich, Co-Pilot auch dabei. Was, wenn beide auf einmal Herzinfarkt kriegen und sterben? Kann die Flugbegleiterin auch fliegen? Ich gehe davon aus, dass die Fluggesellschaft das alles schon geregelt hat. Ich bin aber auch kein Mechaniker. Die haben mir nie keinen Zugang erlaubt, dass ich die ganze Düsen und das Flugzeug und die Türen und die verschiedenen Teile des Flugzeugs eben untersuche und sage, okay, der ist flugtauglich, passt schon, mit dem kann man fliegen. Ich kann das ja gar nicht, wie soll ich wissen? Ich weiß gar nicht, ob das ein gutes Flugzeug ist oder gar nicht. Ich vertraue eigentlich die Fluggesellschaft, dass sie das geprüft haben, dass sie ihren Teil getan haben, oder? Was bin ich auch nicht? Navigator bin ich auch nicht. Was würde ich überhaupt mal erkennen, wenn der Pilot sagt, weißt du, wir fliegen jetzt nicht nach Nordamerika, wir fliegen nach Nordkorea. Das wäre spannender. Was soll ich machen? Also ich vertraue, dass der jetzt dorthin fliegt, wo er eigentlich versprochen hat, hinzufliegen. Ist der Pilot in der Lage, woanders hinzufliegen? Leider haben wir das ein paar Mal erlebt. Sich nicht persönlich, aber wir haben das in den Nachrichten jetzt gelesen. Was noch? Naja, Fluglotse bin ich auch nicht. Ich kann ja nichts dafür, dass oder irgendwie verhindern, dass zwei Flugzeuge in der Luft nicht aufeinander zusammenprallen. dass sie genug Abstand halten, dass das alles da gut passt. So, Frage, wie bin ich damals oder wie können wir überhaupt jemals ankommen? Wir haben gar nichts in der Hand, überhaupt nichts. Und doch, die paar wenige Mal, dass wir geflogen sind, sind wir jedes Mal angekommen. Warum? Naja, weil die Fluggesellschaften, die Piloten, die Fluglotsen, die Mechaniker, die haben ihr Teil getan. Sie tun es, um Geld zu verdienen und um keine Klagen zu bekommen. Und auch, glaube ich, sie wollen aufrichtig ihre Arbeit tun. Das schätze ich auch. Aber sie sorgten dafür. Was habe ich getan, um dort anzukommen? Nur eine einzige Sache getan. Ich bin ins Flugzeug eingestiegen. Die haben alles andere gemacht. Weißt du, wenn du in Christus bist, er hat alles schon getan. Aber stell dir vor, ich sitze im Flugzeug und mach so. Ich möchte mithelfen. Das Flugzeug, ich vertraue das Flugzeug nicht. Ich mach so. Und ich sitze im Flugzeug. Oder ich mach die Tür auf im Flugzeug. So hoch oben. Ich mache die Tür auf und sage, oder irgendwas, versuch da mitzuhelfen. Oder mitten im Flug sage ich, oh Mann, was habe ich mir jetzt getan? Ich glaube, dieses Flugzeug wird nichts tun. Ich mache die Tür auf und springe. Schlechte Idee. Weißt du, das Flug ist natürlich, es ist kein perfektes Beispiel, weil leider gibt es schon Flugkatastrophen und solche Dinge. Aber als grundsätzlich, in Christus gibt es keine Katastrophen. Er hat alles vollbracht. Nur du und ich im Glauben müssen einsteigen. Wir müssen sagen, Herr, okay, du kriegst mein volles Vertrauen. Ich glaube und du bist dafür verantwortlich. Ich kapituliere vor deiner Gnade. Und manche Leute, sie sagen, na, Jesus ist nicht genug, aber dieses Flugzeug, das ist... Ich habe einen besseren. Aber so schaut er aus. Würdest du in so einem Flugzeug einsteigen? Deine gute Werke? Schau das schaffe ich. Und der hebt ab, aber nicht mehr lang. Also landet dann auch gleich wieder. Weißt du, was haben wir über Jesus gesehen? Wir haben gesehen, wer er ist. Genau deswegen sagt Paulus uns diese Dinge. Nicht, weil damit unsere theologische Erkenntnisse so groß und mächtig sind, sondern damit wir verstehen, bist du in Christus, hast du alles, was du brauchst. Es gibt niemand mächtiger, niemand größer, niemand zuverlässiger. Es gibt keinen anderen Weg. Er ist der Weg. Und er kann dich heilig vor Gott hinstellen. Das heißt, abgesondert von aller Sünde, von alles, was eben Gott nicht gefällt. Tadellos, ohne Makel oder Flecken. Nichts zum Tadeln. Unverklagbar. Keine Anklage gegen uns möglich. Warum? Weil wir in Christus sind. In Christus. So, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, vielleicht bist du da und du hast Schwierigkeiten. Und du sagst, wie kann ich wissen? Na, schau auf Jesus. Und wie Vers 23 sagt, unser dritter Punkt werden wir nächste Woche genauer anschauen. Und zwar, Jesus gibt wahre Hoffnung. Weil wir werden nächste Woche sehen, was im Ende von Vers 27 steht. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was für eine Herrlichkeit Jesus uns verspricht. In Christus hast du alles, was du brauchst. So lass dich nicht, wie es hier steht, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet seid. Lasst euch nicht irgendwo anders gegründet sein, in euren Werken oder in euren Taten. Das bringt nichts, nur Jesus. In ihm gegründet, fest bleibt, nicht herumgeworfen, nicht unstabil, sondern stark. Wo? In Christus. Und nicht abbringen lassen von der Hoffnung des Evangeliums. Weißt du, die Welt und der Feind, wie das Gleichnis vom Herrn Jesus, die wollen Dinge, die den Samen zerquetschen, sie wollen die Wahrheit Gottes eben aus deinem Leben tilgen. Gott will aber, dass du nachdenkst, dass du Jesus erkennst und ihn nachfolgst. Und wenn du Schwierigkeiten hast, sagst du, ja, wie kann ich wissen? Ich schließe mit meinem persönlichen Zeugnis ab. Und damit möchte ich uns alle ermutigen, dass das ist normal, aber die Lösung ist nicht, bete mehr. Wenn du Zweifel hast, dann bete ich mehr. Wenn du Zweifel hast, dann lese ich die Bibel mehr. Also alles gut. Aber das wird keine Zweifel lösen. Der Einzige, der die Zweifel wegnimmt, ist Jesus. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Manche von euch kennen meine Geschichte schon, aber nur kurz. Mein ganzes Leben habe ich die Theologie gekannt. Mein ganzes Leben. Es gibt keine Zeit in meiner Vergangenheit, wo ich nicht wusste, dass ich Sünder bin, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für meine Sünden, dass Jesus auch 3 Tage nach seinem Tod auferstanden ist und dass er uns alle dazu aufruft, diese Gnadengabe im Glauben anzunehmen, diese Errettung einfach im Glauben anzunehmen. Das habe ich von Kind auf und ich sage Preis dem Herrn. Gott sei Dank. Danke, liebe Eltern. Weil du kannst an Jesus nicht glauben, wenn du nicht weißt, wer er ist. Trotzdem hat Gott keine Enkelkinder. Als ich 4 Jahre alt war, mein älterer Bruder, der ist 2 Jahre älter als ich, 6, so wir haben jetzt wirklich sehr erwachsene, sehr, sehr, sehr große Kinder hier, also wir waren kleine Kinder. Und mein 6-jähriger Bruder hat mich total fertig gemacht. Er sagt, Stan, du bist kein Christ, du kommst in die Hölle. Stan, du bist kein Christ, du kommst in die Hölle. Natürlich, als 4-jähriger Bruder lasse ich mir das nicht gefallen. So, doch, doch, kriege ich in Ordnung. Und gehe dann zu meinem Vater und flehe ihn an, dass ich Christ werden darf. Mein Vater natürlich wusste nicht genau, was er tun soll. Und was tut ein Vater? Was soll ein Vater tun? Sagen, nein, du bist zu jung. Nein, mein Vater hat genau das Richtige getan. Er hat mir das Evangelium gezeigt und sagt, du musst an Jesus glauben. Dann habe ich mit meinem Vater gebetet. Und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich Christ. Nur, warum habe ich jetzt mich für Jesus entschieden? Weil Gott mich von meiner Sünden überführt hat und weil ich erkannt habe, dass ich verloren bin, dass ich sündig bin, habe ich später erkannt, eigentlich nicht, sondern weil mein Bruder sagte, du kommst in die Hölle. Wollte mein Bruder eigentlich, ja, dass er mich in Ruhe lässt, mein 6-jähriger Bruder. Durch die ganze Zeit dann, jedes Mal, wo nachgefragt wurde, wo aufgerufen wurde, glaubst du an Jesus, bist du ein Kind Gottes? Weißt du, in meinem Kopf, in meinem Herzen habe ich gesagt, ja, habe ich schon gemacht. Ist schon erledigt. Gebet schon ausgesprochen, alles schon da. Nur als ich dann Teenager geworden bin, null Interesse. Und hier ist dann die Frage, wo ist die Frucht? Wo ist dann in der Schule eben Freunde gab, die Dinge getan haben, die nicht Gott geehrt haben, kein Widerstand. Ich war eigentlich sonntags in der Gemeinde, aber unter der Woche war ich in der Welt. Bis der gleiche ältere Bruder eines Tages eine echt, wirklich schwierige Sache getan hat, eine Sünde begangen hat, das sein Leben für immer verändert hat, negativ. Auf einmal war ich wachgerüttelt und ich dachte, wow, diese Sünde-Sache, das ist schon ernst. Das ist ja richtig ernst. Dann habe ich begonnen, weil ich wusste alles, theologisch, theoretisch, habe ich begonnen dann, mein Leben zu reformieren. Und jetzt geht man die ganzen Regeln ab. Was soll ein Christ nicht tun? Naja, wir haben viele klare Aussagen. Natürlich, Morden war eh nie ein Thema, aber Lügen, Betrügen, und so weiter. Wie ist man ein braver Person? Hab versucht, alles einzuhalten. Aber in meinem Herzen leer. Ganz leer. Dann ging ich an eine christliche Uni und begegnete andere jugendliche Leute, die nicht nur äußerlich, sondern vom Herzen her Jesus gedient haben. Sie waren nicht nur, naja, das macht ein Christ, so deswegen machen wir das, sondern wir lieben Jesus. Wir würden viel mehr machen, wenn wir Zeit hätten. Es war eine innerliche Begeisterung und Liebe zum Herrn. Und auf einmal habe ich das angeschaut und mir gedacht, okay, ich mache das, weil eigentlich das alles in meinem Kopf, ich weiß, ich soll das machen, aber in meinem Herzen fehlt mir eine echte Begeisterung dafür. Was ist bei mir los? Und dann fing ich an nachzufragen, bin ich tatsächlich neugeboren? Woran glaube ich? Und dann kamen die Zweifel. Habe ich damals mit 4 genug verstanden? Habe ich damals, weil die ganze Zeit geht es zurück auf, was ich damals getan habe. Merkt ihr gleich das Problem? Habe ich genug geglaubt? Habe ich genug verstanden? Habe ich rettender Glaube gehabt? Habe ich, warte mal, was tue ich, um errettet zu sein? Warte mal. Versteht ihr, was ich, einmal dann war ich in einem, ich bin in der Gemeinde geblieben, bin immer weiter hingegangen und dann auf einmal der Jugendpastor in dieser Gemeinde hat eine Botschaft gebracht über Glaube. Was ist Glaube? Und das werde ich nie vergessen und bitte sei geduldig mit mir, diejenigen, die dieses Beispiel schon kennen. Ich liebe das und möchte es weitergeben. Weil der Jugendpastor war Zwilling, hat einen Zwillingsbruder gehabt. Sie waren auf Urlaub in den Vereinigten Staaten und dort oft, wenn man auf dieses, was man sogenannten Motel hat, das sind so wie ein Hotel, aber die Eingangstüren sind draußen. Und es gibt ein Erdgeschoss und dann gibt es eben erste Stock. Und sie hatten ein Zimmer im ersten Stock und der Vater stand oben auf dem Balkon. Da gab es dann eine Treppe vom Balkon runter und ging dorthin, wo der Pool war draußen bei diesem Motel. Und der Jugendpastor mit seinem Zwillingsbruder waren im Pool, auf der seichten Seite, wo es nicht tief war. So, der Vater steht da. Es ist ein Sonntag. Damals hatten auch viele Leute den Anzug getragen in der Gemeinde und er stand da an diesem Ding. Er hat Anzug angehabt, ganz fesch bekleidet. Er ruft dann hinunter zu seinen 2 Söhnen und sagt, Jungs, schau, zeigt mir, dass ihr gut schwimmen könnt. Schwimmt die ganze Länge im Pool. Todd, der Jugendpastor, Todd Thompson hat er geheißen, konnte gut schwimmen. Und er sagte, kein Problem, Papa. Sein Zwillingsbruder aber war nicht gut, konnte nicht gut schwimmen. Der Zwillingsbruder ruft zurück und sagt, Papa, ich habe Angst, ich glaube, ich schaffe das nicht. Der Vater sagte dann, ich glaube, du schaffst das. Sollte irgendwas passieren, rette ich dich. Helfe ich dir. Und das war genug für den Zwillingsbruder. Beide fangen an zu schwimmen. Todd Thompson hat es ohne Problem geschafft. Aber tatsächlich, im tiefen Wasser, kriegte sein Zwillingsbruder Angst. Er hätte es wahrscheinlich schaffen können, aber Angst macht uns dann unfähig oft. Im tiefen Wasser kriegt er Probleme. Jetzt, was glaubt ihr, hat der Vater getan? Naja, wahrscheinlich, oh Mann, diese Krawatte, das hat mir 5 Euro gekostet. Mein Sakko, das war 20 Euro. Tut mir leid, Sohn, ich hab's gesagt, aber warte mal. Nein, der Vater, als er das merkte, hat er richtig Probleme. Todd Thompson erzählt die Geschichte. Der Vater lief die Treppen runter, hat gar nichts, nicht mal seinen Sakko ausgezogen, springt im Pool rein und holt seinen Sohn raus. Alles okay. Dann hat der Todd Thompson, der die Geschichte erzählt hat, hat gesagt, jetzt möchte ich euch sagen, was hat mein Bruder überhaupt getan, um gerettet zu werden? Hat er als erstes überlegt, okay, mein Vater ist 20, 30 Meter weg. Ich rechne das mal durch. Er braucht ungefähr 10,5 Sekunden, wenn er ganz schnell läuft. Dann, wenn er nicht schnell läuft, dann ist es 15 Sekunden. Und hat er alles analysiert und durch? Nein. Was hat er getan? Mein Papa hat es mir versprochen. Ich kenne meinen Papa. Wenn er mir was sagt, dann tut er das auch. Das ist Vertrauen. Und der Vater, weil er seinen Sohn liebt und weil er es versprochen hat, hat es auch getan. Und da saß ich da. Das ist eine Geschichte. Aber das Problem war, dass mein Fokus falsch war. Ich brauchte keine neuen Inhalte über das Evangelium und über Theologie. Ich brauchte eine neue Ausrichtung. Wohin schaue ich eigentlich? Und in dem Moment ging in meinem Herzen Klick, das, wofür ich gesucht habe, das ist die Frage, wie kann ich wissen, dass ich errettet bin und ich habe verstanden, es ist eigentlich egal, was damals vor so vielen Jahren passiert ist. Die Frage ist, woran glaube ich heute? Bin ich heute überzeugt, dass Jesus tun wird, was er versprochen hat? Und in meinem Herzen war auf einmal, natürlich, ja. Und dann in diesem Moment, wo ich meinen Blick von meiner Leistung weggegeben habe und nur auf Jesus geschaut habe. Jesus ist alles. Wird er tun, was er versprochen hat? Was haben wir hier gelesen? Ja. Und auf einmal, es war wie eine Bürde von meinen Schultern weg war, weil auf einmal Jesus im Mittelpunkt meines Denkens war und nicht mehr ich. Und nur so kannst du, kann ich, können wir unser Zweifeln loswerden, indem wir Jesus sehen. Steig ein, vertraue ihm und schau niemals zurück. Und wenn diese Welt sagt, aber dieses Argument hast du nicht erkannt, oder wenn irgendwas Schlimmes passiert, Bedrängnis, Verfolgung, du tust, was da steht in Hebräer 12, 1 bis 3, und du sagst, das versteht alles mein Herr. Der hat es viel schlimmer gehabt und er ist gekommen, damit ich errettet werden kann. Ihn zweifle ich niemals an. Nie. Warum? Kennst du meinen Herrn Jesus? Kennst du, wer er ist? So einen Herrn, es ist gewaltig. So, liebe Geschwister und liebe Zuhörer, schau auf Jesus und vergiss nicht, rettender Glaube ist täglich aktiv. Paulus ermahnt uns hier und sagt, es ist nicht genug, einfach im Kopf viel zu haben, sondern pass auf, dass ihr echter Glaube habt, dass es rettender Glaube ist, das aktiv dem Herrn annimmt und ihn folgt, weil die Welt will euch wegbringen. Und ich möchte Folgendes da hinzufügen. Bis ich zu diesem Erkenntnis gekommen bin und mein Blick ganz auf Jesus hatte, war ich ungläubig? Nein. Aber hatte ich rettender Glaube? Seht ihr den Unterschied? Ich habe geglaubt, aber ich habe Jesus nicht vertraut. Das sind zwei verschiedene Dinge. Zwei verschiedene Dinge. So pass auf. Du vertraust Jesus. Er ist deine Errettung. Nicht viel im Kopf, sondern eine persönliche Erkenntnis und Nachfolge. Deswegen sagt uns Jesus auch, und vergiss das nie, Jesus sagte seinen Jüngern in Matthäus 28, er sagte nicht, geht hinaus und macht sie gläubig. Das sagt er nicht. Er sagte, geht hinaus, macht sie zu Jünger, Nachfolger. Natürlich muss man gläubig sein, um Jünger zu sein. Aber rettender Glaube macht uns nicht einfach zu gläubige Menschen. Es macht uns zu Nachfolger Jesu. Und er wird alles in unserem Leben, nicht wir. So möge der Herr uns alle diese Erkenntnis, nicht nur aus dieser Stelle, sondern aus vielen anderen Stellen geben, damit wir voll und ganz auf Jesus schauen. Und nicht auf irgendetwas oder jemand anders.